Eine Woche Verschnaufpause hatten wir noch, aber heute ist es soweit. Der Zollhammer von Donald Trump tritt in Kraft. Und was macht der Markt? Der schüttelt die schlechte Stimmung ab und steigt deutlich an. Wir wollen das Ganze einordnen und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Professor Max Otte. Schön, dass Sie da sind.
Freude ist ganz meinerseits. Freut mich.
Ja, wir wollen das Ganze mal einordnen. Das, was Trump da macht, für Europa und für 70 weitere Handelspartner treten also jetzt diese höheren Zölle in Kraft. Was hat er vor? Wie muss man das Ganze betrachten? Also was will Trump mit diesen Zöllen weltweit und mit diesem ganzen Zollstreit erreichen?
Ja, Trump ist ja, das muss man sagen, ist überhaupt kein Stratege, hat sich auch in den letzten Monaten, ich bin ja eigentlich Trump-Wähler gewesen, Trump-Unterstützer gewesen, aber sein Hin und Her, er vertraut da auf seine Marketingfähigkeiten, auf das gesprochene Wort und denkt dann, wenn er dann ein paar Sätze sagt, dann ist die ganze Sache schon wieder anders. Man sieht das ja auch in seiner Ukraine-Politik. Also es gibt ein Hin und Her, aber die Idee der Zölle, die ist tief in ihm drin. Die hat er spätestens seit Ende der 80er Jahre, seitdem er zum ersten Mal mit allgemeinpolitischen Aussagen aufgefallen ist und ganzseitigen Anzeigen in der New York Times und auch als Präsidentschaftskandidat gehandelt wurde, schon damals, was er immer dementiert hat. Und er sagt einfach, wir nehmen die Zölle, wir haben eine sehr mächtige Wirtschaft, wir können diese Zölle erheben, die anderen müssen zahlen, weil sie von unserem Markt abhängig sind. Also er nutzt ganz einfach oder will zumindest theoretisch ganz einfach und brutal die Marktmacht der Vereinigten Staaten ausnutzen und verhängt dann mal eben diese Zölle. Das kann er auch, weil die Macht durch eine Kongressentscheidung beim US Trade Representative aufgehängt ist und das ist ein Exekutivorgan, also da ist er nicht so abhängig vom Kongress und sagen wir mal so, wenn ich nur einen Hammer habe, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus und er hat eben diesen Zollhammer, den hat er. Manche andere Instrumente sind ihm verwehrt, beziehungsweise da braucht er die Zustimmung des Kongresses. Deswegen macht er das jetzt und denkt sich dann einfach, nun gut, dann lenken die anderen eben ein oder wir haben die Mehreinnahmen aus den Zöllen und stehen auch ganz gut da.
Aber ist es denn so einfach, dass er ja nun durch diese höheren Zölle einfach mal mehr Einnahmen generiert? Oder muss man nicht auch auf der anderen Seite betrachten, dass vielleicht weniger verkauft wird dann?
In der Tat. Also man nennt das Mengenelastizität der Preise. Also wenn die Preise hochgehen, also die Zölle sind ja effektiv eine Preiserhöhung für das Inland, steigen die Preise. Wir haben Inflation und wir haben unter Umständen auch eine Mengenreaktion. Das sind also mindere Mengen. Also bei der ursprünglichen Berechnung der Strafzölle, die ja vor gerade 4 Monaten rausgekommen ist, im April, glaube ich, Anfang April, da wurden diese Reaktionen einfach nicht berücksichtigt. Also hat man ein ganz einfaches Modell genommen, quasi wahrscheinlich irgendein Praktikant sogar im Weißen Haus zusammengezimmert. So sah das aus, da hat man keinerlei ökonomische Reaktionen gesehen oder mit einbezogen. Aber sagen wir mal so, gegenüber schwachen Handelspartnern kann das natürlich wirken. Also die EU ist ja zunächst einmal unter Ursula von der Leyen anscheinend eingeknickt. Jetzt wird da auch gegengerudert und jetzt hängen diese Zölle in der Luft und wir schauen mal, wie es weitergeht. Also die Lage ist in Bewegung und das ist auch noch nicht das letzte Wort, aber er verfolgt seine fixe Idee, die er seit 40 Jahren mittlerweile hat, konsequent weiter.
Ja, das ist schon interessant. Also nur weil man über so viele Jahre eine Idee hat, muss sie nicht unbedingt dann auch gut ausgehen. Das, was wir allerdings auch sehen, also nicht nur das Ausland zittert, in Anführungsstrichen, sondern auch die inländischen Unternehmen parieren jetzt eben auf Trump. Beispielsweise gab es jetzt gerade die Nachricht, dass also auch Apple jetzt massiv Stellen aufbauen will in Amerika, weil er jetzt ja mal gerade wieder da 100% Strafzölle auch auf Halbleiter angekündigt hat. Und die werden ja nun mal nicht in Amerika tendenziell produziert, sondern eher in den asiatischen Ländern. Und das würde natürlich bedeuten, dass auch iPhones beispielsweise enorm viel teurer werden.
Ja, $3,500 hat man ausgerechnet. Aber wir sind ja, und das muss ich an dieser Stelle auch sagen, in einem globalen Paradigmenwechsel. Globalisierung war einmal, als ich das 2005 in der Crashcom schrieb oder 2006, da war ich der Einzige oder ganz wenige, da war die Globalisierung quasi ein Naturgesetz. Ist aber kein Naturgesetz. Und den ersten Knacks hat die Globalisierung bekommen nach der Finanzkrise, als der Welthandel auf einmal deutlich langsamer wuchs bis heute. Das war ein Globalisierungsmotor. Dann die ganzen Sanktionen. Die USA haben ja weltweit, Russland, Venezuela, in ganz Libyen, in ganz vielen Ländern Vermögen konfisziert. Das erschüttert natürlich auch das Vertrauen der BRICS-Staaten in Recht und Gesetz der internationalen Welthandelsordnung. Dann wenden die USA ihr nationales Recht global an. Also wenn ein chinesischer oder ein indischer Konzern in Indien gegen amerikanisches Recht verstößt, kann er in Amerika dafür belangt werden. Das ist schon absurd. Also da haben wir einen Paradigmenwechsel. Dann kam eben die Blockbildung dazu. Dann kommt jetzt eben die Kriegsangst. Es kommt die Sanktionspolitik gegen Russland. Also die Welt fliegt auseinander. Sie wird sich vielleicht in neuen Formen, neuen Blöcken neu organisieren. Also Trump ist da in gewisser Weise jetzt ein Beschleuniger dieses Prozesses, aber er ist auch nicht der Auslöser.
Aber das ist natürlich auch die große Frage. Also welche neuen Blöcke werden wir denn dann sehen oder welche Blöcke sehen wir vielleicht jetzt auch schon, die stärker werden, die sich dann möglicherweise auch gegen Amerika wenden können? Also das ist ja eben diese Deglobalisierung, die wir jetzt an allen Ecken und Enden sehen. Wo führt uns das hin?
Also ich sehe erstmal einen amerikanischen Block, Europa leider als völlig abgehängten, abhängigen, untergeordneten Akteur, der sich quasi dem Diktat der USA unterwirft. Das war ja vor 9 Jahren schon mal knapp davor, als wir TTIP verhandelten. Das ist ja dann gescheitert. Mhm. Und jetzt eben über eine andere Ecke. Also Europa ist extrem fremddominiert, was die Verteidigungspolitik angeht, was jetzt die Zollpolitik auch angeht. Europa hat ja eigene Kompetenz in der Zoll- und Wettbewerbspolitik, die sie auch einsetzt, die der Kontinent auch einsetzen könnte, um sich dann unabhängiger zu machen von den USA. Aber das sehe ich im Moment nicht. Also wir haben im Prinzip dann 2 große Blöcke, so wie ich das sehe, einen chinesischen und einen amerikanisch-europäisch-westlichen, der aber völlig US-dominiert ist. Und wir haben dann vielleicht noch einige Unterzentren, die sich nicht so ganz zuordnen lassen. Indien, Russland, Türkei, andere, die dann in diesem großen Spannungsfeld so eine, möchte ich sagen, zumindest teilweise blockfreie Existenz anstreben. Das ist so mein realistisches Bild der neuen Welt.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag 2026 in München. Am 20.03.2026 ist es wieder soweit. Wir laden namhafte Gäste, wie zum Beispiel Dr. Daniele Ganzer, Professor Dr. Max Otte, aber auch weitere namhafte Speaker und werden mit Ihnen über die aktuelle Situation auf den Weltmärkten sprechen. Wie geht es weiter in den Konflikten, zum Beispiel Ukraine, Russland, aber auch der Nahe Osten, China, Taiwan und auch andere Regionen. Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? Geht die Rallye weiter? Werden wir demnächst Abverkäufe sehen? Wird Gold seinen weiteren Siegeszug fortführen können? Wann wird Silber hinterherkommen und wie geht es eigentlich mit Bitcoin weiter? Wenn Sie diese Themen für interessant erachten, dann lade ich Sie herzlich ein, ein Ticket zu buchen. Unterhalb des Beitrags finden Sie auch die Möglichkeit. Sie können vor Ort kommen, aber auch digital zuschauen oder dann am Abend auch mit den Speakern zum Abendessen kommen. Ich lade Sie herzlich ein und würde mich auf Ihr Kommen freuen.
Interessanterweise, wenn wir uns die Märkte angucken, die schütteln all diese ganzen Sorgen und all diese Probleme immer relativ schnell wieder ab und marschieren weiter. Also auch jetzt sehen wir, alle haben vor diesen Zöllen gezittert und der DAX ist heute gerade, wir zeichnen jetzt hier Donnerstagmittag auf, am 7. August, gerade wieder deutlich über die 24.000 nach oben geklettert. Und eigentlich sieht's an der Börse so aus, also wenn man sein Geld anlegen will, dass man einfach weiter dabei bleiben muss, trotz all dieser Sorgen.
Das sowieso. Also ich bin ja auch Langfristanleger. Ich würde einem Privatanleger immer sagen, ein Großteil deines Depots gehört langfristig angelegt, denn langfristig steigt die Wirtschaft und die kurzfristigen Schwankungen, die kannst du, die können sie nicht so vorhersagen. Was das Steigen der Indizes und die Stärke der Indizes angeht, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Also die US-Indizes sind jetzt in den letzten 1,5 Jahren nicht mehr so deutlich gestiegen. Wir haben auch noch Anstiege verzeichnet, weil sie eben schon relativ teuer sind, gerade die Big-Tech-Giganten, die man trotzdem weiter im Depot hat. Wir verkaufen die auch nicht. Aber gerade Europa oder auch der Bankensektor, der sich jetzt die letzten 2 Jahre so gemausert hat, die waren zwischenzeitlich eben völlig im Keller. Also das waren so richtige klassische Value oder auch so Deep-Value-Investments. Wir haben uns da auch ein bisschen von fern gehalten. Im Rückblick war es vielleicht falsch, aber die Risiken waren uns eben zu hoch in der Welt. Aber nach Deep-Value-Gesichtspunkten waren das gute Investments. Sie haben jetzt einfach einen Teil ihrer massiven Unterbewertung aufgeholt.
Ja, ja, denn das muss man, das haben wir ja auch gesehen schon seit, ja, auch etwa einem Jahr. Also seitdem die amerikanischen Indizes nicht mehr so laufen, dass also enorme Gelder auch umgeschichtet werden, gerade in das gute alte Europa. Also selbst wenn man hier sehen muss, dass wir ein wenig verloren dastehen in diesem neuen Weltgefüge. Aber unsere Unternehmen, die scheinen das Geld anzuziehen und attraktiv zu sein für institutionelle Anleger, die dann das Geld halt eben immer um die Welt schicken.
Ja, ich sehe die Zukunft von VW jetzt nicht so rosig, aber die Aktie war eben so saubillig, wenn ich das so sagen darf, und viele andere deutsche Aktien auch, dass es sich eben gelohnt hat, auf diese kurz- bis mittelfristigen Erholungstendenzen zu setzen.
Ja, aber worauf sollte man denn dann als Anleger jetzt tatsächlich schauen? Also wenn man sagt, wie Sie auch Langfristinvestor ist und sagt, welche Trends nehme ich denn jetzt mit? Die Big Tech, die amerikanischen, die nun schon so stark gelaufen sind, Amerika grundsätzlich auch möglicherweise ja mit wirtschaftlichen Auswirkungen auch der Zölle, denn auch das könnte ja die Wirtschaft auch belasten jetzt in der nächsten Zeit mittelfristig. Also wo sollte man sich jetzt umschauen, um sein Geld anzulegen?
Also wir haben diese politischen Risiken, das heißt, ich wäre sehr vorsichtig mit China, mit Russland sowieso, da dürfen wir sowieso nicht im Moment. Ich wäre da sehr vorsichtig, weil da jederzeit politische Interventionen kommen können. Auch Buffett hat vor 3 Jahren schon seine Taiwan-Investments reduziert. Da wäre ich vorsichtig, würde also weitestgehend, nicht komplett, im westlichen Einflussbereich, USA, Südamerika, Europa, Japan, ein paar Emerging Markets bleiben. Und dann würde ich mir überlegen, welche Unternehmen sind in 10 Jahren noch da und verdienen gutes Geld. Da gehören die Big Techs auf jeden Fall dazu. Die sind so fest in unseren täglichen Benutzungsgewohnheiten drin, dass die ein Basisinvestment bleiben. Energie spielt auch eine wichtige Rolle. Also diese grüne Wende, die wird so schnell nicht kommen. Die Energienachfrage ist global weiter da. Das sind Dinge. Die Big Techs profitieren ja auch von der KI-Trend. Also da hat man indirekt dann auch Nutzen vom KI-Trend. Und dann kann man sich selektiv noch einzelne Sachen anschauen. Wir haben selektiv deutsche oder europäische Mittelständler, die für interessant erachten. Man kann auch mal ein stark abgestraftes Unternehmen nehmen. Da gibt es im Moment einige, die aufgrund der KI-Ängste sehr abgestraft sind, die jetzt so billig sind, dass sie einen quasi anschreien. Also da gibt es dann immer was, aber als Basis ist sicherlich Big Tech, Energie und einige Consumer nach wie vor gut.
Da würde ich gerne noch mal drauf einsteigen. Die wegen der KI-Angst abgestraft sind, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, es gibt zum Beispiel Dienstleister, ich darf jetzt keinen Namen nennen, die im Customer Service Callcenter-Bereich tätig sind. Und jetzt ist die Angst groß, dass die alle durch KI morgen aus dem Geschäft fliegen. Und da haben die zum Teil 80% ihres Wertes verloren. Und produzieren aber weiter gute Cashflows, die Gewinne implodieren auch nicht, das läuft so weiter. Also das hat man Zeit und da hat man dann die Chance auf eine schöne Aufholjagd von 100-200%. Aber das ist dann Value Investing, da muss man dann eben auch mal in die unbeliebten Sektoren reingehen.
Aber wenn wir uns das noch ein bisschen tiefer angucken, also ich schaue da auch gerne weiter in die Zukunft und das machen Sie ja auch, also auch visionär zu gucken, was sich wirklich global verändert. Wird KI sehr viel auf dieser Welt auch unternehmerisch verändern? Denn wir reden ja nicht nur über ein Unternehmen, das jetzt Callcenter anbietet, sondern wir sprechen ja beispielsweise auch über Google, die Suche, die wir bisher immer gekannt haben, die Werbeeinnahmen, die wir bisher immer gekannt haben auf diesen Plattformen, dass sich das alles jetzt durch KI massiv verändert. Also dass wir möglicherweise irgendwann mal in 10 Jahren auch über einige dieser großen Big Tech sprechen, wie wir jetzt vielleicht über eine Nokia reden und sagen, ach, weißt du noch, damals, keiner konnte sich vorstellen, dass wir mal nicht mehr googeln und jetzt machen wir es nicht mehr.
Ja, die Nokia-Geschichte erinnern wir beide uns noch gut. Da kam natürlich auch amerikanischer Druck dazu, also das ist noch nicht ganz geklärt. Das war natürlich ein europäisches Tech-Unternehmen, was ganz vorne war. Und dann spielt der sogenannte Deep State da auch manchmal ein bisschen rein, weil man das dann nicht so gerne hat in Amerika, wenn die Europäer ganz vorne sind. Aber jetzt nehmen wir mal Google. Beim Internet 1.0, also ab Ende der 90er, war es ja auch so, dass langfristig die Unternehmen am besten profitiert haben, die das Internet in ihre Geschäftsprozesse integriert hatten und die Kundenbasis haben. Und so ähnlich sehe ich das bei KI auch. Also Alphabet hat ja die Kundenbasis, die Nutzerbasis, Milliarden von Nutzern. Sie haben jetzt auch schon einen Deep Search installiert, also einen KI-basierten Search. Sie haben hervorragende Bildgeneration, da sind sie ganz vorne mit dabei. Sprich, wenn ich die Kundenbasis habe, dann habe ich natürlich auch die Chance, KI Anwendungen auszurollen. Also von daher werden diese Unternehmen nicht alle, aber die meisten werden davon profitieren und reine KI-Unternehmen werden sicherlich auch ein paar sich etablieren. Aber insgesamt ist man mit den Unternehmen, die in ihren Geschäftsprozessen bewusst auf KI setzen und die da rein implementieren bei einer bestehenden Kundenbasis, ist man da ganz gut bedient.
Aber dann entnehme ich den Worten, dass Sie die KI nicht als Bedrohung für die gesamte Menschheit sehen, so wie wir das ja manchmal jetzt auch schon aus dem Silicon Valley von den einen oder anderen Unternehmen oder auch von den Tech-Pionieren, die dort unterwegs sind, hören.
Das ist ein anderes Thema. Also wenn Jeffrey Hinton warnt, der war Chefentwickler bei Google, dass die KI übernehmen könne, dann ist das leider ein reales Szenario. Wir haben jetzt über Investment-Szenarien und über KI in Unternehmen gesprochen. Diese Gefahren sind da. Selbst Elon Musk hat ja vor etlichen Jahren noch gesagt, wir brauchen ein Moratorium, wir brauchen eine Behörde, eine Kommission, die das prüft, weil es sehr gefährlich ist. Und damit ist er nicht durchgekommen. Da hat er gesagt, dann mache ich lieber mein eigenes und versuche das dann nach meinen Standards zu machen, damit wir nicht ganz aus dem Rennen sind. Aber da kommen massive Umbrüche auf die Gesellschaft zu. Es ist keine Frage, es werden sicherlich viele Jobs verloren gehen. Viele einfache Jobs, also das wird ein Riesenproblem werden, aber nicht so sehr für Alphabet und Microsoft und diejenigen, die da fest im Sattel sitzen.
Ja, und wir unterhalten uns ja hier im Wesentlichen eben über die Themen Geld- und Kapitalanlage, aber ich finde solche Seitenaspekte, und das sind ja keine Seitenaspekte, sondern es ist ein wesentlicher Aspekt, der unser Leben beeinträchtigen wird in der Zukunft, die sind auch wichtig und die passen hier auch mit rein in den Money Talk. Aber Professor Otte, ich danke erstmal, dass Sie heute da waren mit einem kleinen, mit einer kleinen Tour de Force heute durch die Märkte und durch die Weltwirtschaft, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Für alle, die das erste Mal auf dem Kanal waren, auch ein Abo dalassen. Und es gibt noch viel mehr Themen rund ums Geld. Aber erstmal Dankeschön, Professor Otte.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.